Die 180-Hochrechnung von Infratest DMAP sagt, Bo Greaves ist das Maß der Dinge auf der Development-Tour, auf der Challenge-Tour und auf der Woman Series. Außerdem große Prognose der Forschungsgruppe Wahlen für die UK Open. Das alles jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Ich freue mich auf den Start in die neue Darts-Woche. Etwas verspätet, weil ziemlich viel zu tun, arbeitstechnisch, also viel auf der Tagesordnung. Deswegen geht es ein bisschen später los. Zudem hatten wir ein paar technische Probleme, aber das alles werdet ihr gar nicht mitbekommen haben, denn wir haben einfach neu gestartet mit mehreren Backups. Und ich bin sehr froh, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und wir, das sind in dem Fall neben mir Joshua Herrmann. Ich grüße dich, hi.
Hallo zusammen, hallo Kevin. Wir hatten dezente Startschwierigkeiten. Ich habe jetzt hier zwei Files am Laufen, bei dir ist auch noch was am Laufen. Schauen wir mal, was daraus jetzt so wird, ne?
Ja, und wenn diese Folge das Licht der Podcast-Welt erblickt hat, dann hat es geklappt in irgendeiner Art und Weise. Also es war ein bisschen kompliziert, aber wir werden das jetzt hier sicherlich rocken und es wird am Ende hier absolut eine normale Folge sein, als wäre nichts gewesen. Also die technischen Probleme, die lassen wir jetzt einfach mal unser Problem sein und wir gehen jetzt einfach mal rein. Bevor wir aber in die Folge starten, natürlich noch ein paar Informationen und zwar bei Patreon, da gibt es eine zweite Folge, jede Woche noch zusätzlich immer nach der Premier League. Diese Woche dann Premier League Spieltag Nummer 4 für 3,57 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Monat seid ihr schon dabei und ihr bekommt eine zweite Folge zusätzlich. Dann natürlich die Links zu Patreon, zu Instagram, zu unserem Twitter-Account, zum Sport1 Darts Newsletter. All das findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genauso auch dann der Link zu den Checkout-T-Shirts. Da gibt es auch noch ein paar. Und die Ankündigung von letzter Woche möchte ich nochmal erneuern. Wir machen Live-Podcast und zwar in der Weltstadt Sappenhausen im Ortsteil Lüchte in Ostwestfalen am 3. April ab 19 Uhr. Eintritt ist frei und der Link mit weiteren Informationen, den gibt es auch in der Folgenbeschreibung. Und jetzt genug meiner Vorrede, jetzt bist du erstmal gefragt, bevor wir jetzt inhaltlich werden. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen, also du bist ja nicht einfach so hier, denn du hast ja jetzt auch Development Tour gespielt am Wochenende in England, kannst also hautnah berichten und hast generell, ich würde sagen, dartstechnisch, darts-nerd-technisch auch einiges auf dem Kasten, oder?
Ja, okay, dann hau ich mal ein bisschen was raus, nachdem ich hier Micha vor ein paar Wochen ja auch schon mal als Caller der My Dark Coach Championship angekündigt hat. Spiele ich nebenbei auch selber ein bisschen Darts, was heißt nebenbei, eigentlich spiele ich nur irgendwie Darts überall. So seit verschiedensten Jahren jetzt alles Q-School, European Qualifier, Dev Tour, Challenge Tour, alles mögliche, was es da irgendwie so gibt und ich würde behaupten, ich schaue auch so ungefähr alles, was irgendwie da ist, also mein Tag besteht eigentlich zu 80% mit irgendwelchem Darts-Content. Von daher, let's go!
Und du sagst, du schaust viel, verfolgst viel. Heißt das, du bist auch eher so jemand, der dann auf die Pro-Tours, die kleineren Tours so ein bisschen mehr abfährt als jetzt auf die Premier League-Abende? Höre ich das richtig daraus?
Ja, das ist sehr, sehr richtig. Also Pro-Tour jetzt nach den European Tour-Regeländerung auch die beste Tour, die es da so gibt. Das ist mit 4 Streams da auch immer natürlich vollkommen abgedeckt bei mir. Aber es wird wirklich alles geguckt. Und ja, das 500. Luke Humphreys gegen Luke Littler-Spiel in 3 Abenden interessiert mich dann deutlich weniger als Raymond van Barneveld gegen Jim Williams zum Beispiel auf Board 3. So circa.
Oder Sebastian Biawecki gegen Owen Bates, das Finale von Turnier Nummer 1 der Development Tour in der Saison 2025. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach rein, werden inhaltlich und sprechen über das Wochenende in England. Du warst ja vor Ort, hast mitgespielt, die kompletten 5 Turniere, die ersten 2 am Freitag, wie immer. Also hat sich jetzt nicht großartig was geändert am Ablauf, würde ich sagen, erstmal. Aber es gab schon so einen mittelschweren Umbruch, wenn man jetzt sich anschaut, welche Spieler alle nicht mehr DevTour spielen dürfen. Hast du das auch so wahrgenommen oder wie hast du es explizit jetzt so gerade so am ersten Tag wahrgenommen? Also wird ja schon sehr deutlich, dass da gewisse Granden der Vergangenheit jetzt nicht mehr dabei sind und da jetzt andere auf den Thron springen wollen, oder?
Ja, wir haben es am ersten Tag selber gar nicht so gemerkt, weil wir gucken uns ja nicht jeden an, der da in der Halle an sich ist, aber wir haben natürlich vorher auch unter uns Spielern sehr drüber gesprochen, dass es da zum einen die Keane Barry Dylan Slevin Regel gibt, die nicht mehr mitspielen dürfen, dann, dass einige Leute auch ausscheiden, wie einen Wessel Nyman zum Beispiel, der nicht mehr mitspielt, wie Nico Springer, der nicht mehr mitspielt und da ist ein sehr starker Development-Tour-Jahrgang auf jeden Fall gegangen und Das heißt jetzt für uns überhaupt nicht, dass es jetzt irgendwie leichter wird, weil da kommen immer Leute nach. Aber natürlich ist uns aufgefallen, dass da Leute, mit denen wir vielleicht auch jetzt seit 3-4 Jahren Development Tour auch jedes Mal zusammen in der Halle sind, jetzt halt nicht mehr da sind und im Draw dann natürlich auch fehlen.
Und trotzdem fällt direkt auf, Sebastian Biawecki gegen Owen Bates, 2 Tourcard-Holder im Finale von diesem ersten Turnier. Also da haben sich dann schon Mitfavoriten durchgesetzt und gerade Biawecki hatte ja auch so seinen großen Durchbruch bei den ganz großen Jungs bei den UK Open. Deswegen passt es auch in dieser Woche ganz besonders, dass er da wieder sich gut in Fahrt bringt. Aber dazwischen gab es auch ein paar schwächere Jahre und jetzt ist er aber sehr gut reingekommen. Also Sebastian Biawecki, wie nimmst du ihn so war. Das ist ja ein sehr immer noch talentierter Spieler, aber ja, man hatte auch irgendwie vor 3 Jahren oder wie lange ist es her schon das Gefühl, er wäre ein bisschen weiter, ne?
Ja, genau. Also du triffst es eigentlich ziemlich gut. Wenn man so das UK Open Debüt auch nimmt, da konnte man, glaube ich, damals davon ausgehen, dass es schneller weitergeht für ihn. Jetzt hat er noch einen Developmental-Titel geholt, jetzt hat er seine Tourkarte, also die Erfolge sind ja jetzt auf jeden Fall da und jetzt generell auch ein gutes Wochenende gespielt, steht im Ranking gut da, hat natürlich auch mich schon geschlagen an dem Wochenende, das war auch mein absolutes Off-Spiel, das zählt nicht. Aber da kommen auf jeden Fall jetzt in einer deutlich höheren Schlagzahl die Erfolge rein. Und jetzt auf der Pro Tour ist natürlich auch die Entwicklungsmöglichkeit nochmal eine ganz andere, da kann man, glaube ich, gespannt sein, was das mit so einem Spieler dann auch macht. Man muss bei ihm ja immer gucken, er hat ja jetzt auf der Pro Tour auch seine Landsleute mit dabei, also eine deutlich größere polnische Gruppe ja jetzt auf der Pro Tour mit Tito Szkanek, mit Radek Szaganski, Krzysztof Bartajski und ihm jetzt halt, das wird ihm, glaube ich, auch gut tun, weil er ja ansonsten ein sehr introvertierter Spieler ist, der auch nicht so wirklich viele Kontakte so außerhalb von seiner Group hat, zumindest nehme ich das so wahr. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob da jetzt wirklich konstant mehr kommt oder ob das so ein Pro-Tour-Spieler irgendwo um die 60, 70 wird. Da ist, glaube ich, in beide Wege noch alles offen.
Du sagst es, Sebastian Biawecki, ich denke, das ist ein Eindruck, den man auch als Fernsehzuschauer bekommen kann, also dass er eher introvertiert auch spielt und auftritt. Owen Bates, schon ein bisschen anderer Charakter, Fragezeichen, der steht ja da auch jetzt nicht so alleine rum wahrscheinlich, vor allen Dingen, weil er mit Cam Crabtree ja auch einen sehr, sehr guten Kumpel mittlerweile jetzt sogar auf der großen Tour hat, aber jetzt hier sind das ja 2 Spieler, die da auch absolut vorne mit dabei sind und Owen Bates hat es ja jetzt auch abseits von diesem Turnier schon gezeigt, also insgesamt jetzt 2. in der Rangliste, Biawecki 3., aber Owen Bates, ein ganz anderer Spielertyp, ne?
Ja, also Owen Bates nimmt man auch in der Halle schon war. Also jetzt nicht unangenehm war, überhaupt nicht, aber man sieht den auf jeden Fall. So, es kann bei Biawecki passieren, dass der halt da ist, aber du ihn halt überhaupt nicht wahrnimmst den ganzen Tag. Du wirst Owen Bates irgendwann wahrnehmen, weil er halt am Nebenboard mit seinen 5 Engländern irgendwelche Practice-Games spielt oder andere Sachen. Da scheint ein sehr lockerer Typ zu sein, jemand, der viele Kontakte auch bei den englischen Jugendspielern auch hat, und ich kenne ihn jetzt so nicht. Ich habe mit ihm, glaube ich, einmal im Aufzug gefahren und das war's. Also mehr Kontaktpunkte hatte ich da noch nicht. Aber er wirkt auf jeden Fall komplett anders als ein Sebastian Biawecki.
Sebastian Biawecki, um da nochmal zurückzukommen, ist hier sehr gut durchmarschiert. Das Finale war ein klares 5-2, jetzt nicht das allerhöchste Niveau, aber er hat die Spiele klar gewonnen. Das gilt auch fürs Halbfinale gegen James Beaton und vor allen Dingen auch fürs Viertelfinale gegen Jannis Bremermann. Jannis Bremermann aber der beste Deutsche bei diesem Turnier, also hat hier einen sehr guten Auftakt gefunden, hat viele enge Partien dann auch generell gewonnen an diesem Wochenende im Achtelfinale, auch mit einem 70er-Average durchgekommen. Das ist jetzt auch nicht alltäglich, aber trotzdem so ein Viertelfinale ist schon ein super Start ins Jahr für ihn.
Ja, absolut. Also, wenn man da auch ins Ranking guckt, einer von den, ich glaube, 3 besten Deutschen, eine richtig gute Ausgangslage, über 1000 Pfund eingespielt, direkt am ersten Tag natürlich mega Grundstein gelegt, mit einmal Viertelfinale und einmal letzte 32 im zweiten Turnier. Dann auch nochmal letzte 16 gewesen im dritten Turnier, also die ersten 3 waren hervorragend. Da kann man die World Youth Championship Quali eigentlich schon abhaken jetzt. Also, es ist ein sehr, sehr guter Saisonstart. Auch dann mal mit so Spielen, klar, wie du jetzt erwähnt hast, wo du dann nochmal durchkommen musst, aber da waren noch richtig hohe Spiele mit dabei, richtig hohes Niveau, auch 1 über 100 im 4. Turnier, also ein absolut gelungener Saisonstart für Jannis Bremermann auf jeden Fall.
Und wenn du auf deine eigene Leistung blickst beim ersten Turnier in der Runde der letzten 64 raus gegen Levi Frauenfelder, davor aber die Spiele gewonnen, die du dann auch wahrscheinlich gewinnen musst, also grundsolide oder wie fällt so dein frühes Fazit aus? Also es gab ja dann später noch bessere Ergebnisse, aber auch schlechtere.
Ja, also es ist wirklich up and down gewesen, auch direkt im ersten Turnier. Die beiden Spiele, die ich zu 100% gewinnen muss, gewinne ich. Das ist dann auch eine Losung, die nimmt man dann auch mal fürs Preisgeld, aber es, dann muss man auch mal, eine Levi Frauenfelder ist jetzt auch niemand, wo du sagst, da muss ich unbedingt gegen verlieren. Also das ist schon, wo man sich auch mal einen Sieg dann zutraut. Es war aber auch kompletter Saisonstart, es war Turnier 1, es war Development Tour 1 nach einem Development Tour Jahr 2024, wo ich die Jugend-WM verpasst habe, wo nichts für mich lief. Von daher war da auch noch die Anspannung relativ groß und eigentlich die Erleichterung, dass man direkt im ersten überhaupt schon mal im Ranking steht und sich schon mal ins Geld gespielt hat, in dem Moment ein bisschen größer als so der unbedingte Biss, das jetzt auch noch gewinnen zu wollen. Der kam dann an den Tagen 2 und 3 eigentlich erst so richtig, wenn man dann auch mal angekommen war, so in der Halle auch.
Sprechen wir zunächst über das zweite Turnier am Freitag. Levi Frauenfelder ist eine gute Überleitung, denn Levi Frauenfelder hat das Finale erreicht beim zweiten Turnier. Dort dann mit 3-5 verloren gegen Bo Greaves, die natürlich auch ja letztendlich die Person dieses Wochenendes war, aber dazu später mehr. Levi Frauenfelder ist auch deshalb hier nochmal eine Erwähnung wert, weil er den besten Deutschen rausnimmt im Achtelfinale bei Turnier 2. Niklas Wierling schlägt mit 4-3 und dann eben, wie gesagt, bis ins Finale weiterkommt. Ja, durchaus ein paar Überraschungen, auch Niklas Wierling hat man jetzt nicht so auf dem Zettel als bester Deutscher, insgesamt aber mit einem guten Wochenende, war auch schon in der Runde der letzten 32 im ersten Turnier. Also damit kann man arbeiten aus seiner Sicht, während es für dich jetzt natürlich schwierig wurde gegen Sebastian Biawecki, erste Runde. Ja, da war dann, das hast du schon angerissen, auch überhaupt nichts möglich.
Nee, da ging auch nichts. Also da wäre vielleicht was möglich gewesen, wenn man dann das Niveau gefunden hätte von den Tagen, die dann später noch kamen, von einigen Spielen, aber da habe ich auch Fehler in der Vorbereitung gemacht. Das wird man am deutschen Tisch so bestätigen können, dass man da sich auch einfach verquatscht hat, nicht genug am Practice Board war. Und dann war es ja auch so, dass Biawecki das Turnier gewonnen hatte vorher und dann wurde das Spiel nach hinten verschoben und ich wusste gar nicht so genau, wann wir jetzt spielen und dann war die Vorbereitung wirklich suboptimal, weil man halt in einem tieferen Gespräch war am Tisch und dann ist man quasi kalt ins Match rein. Fehler, den man sich gegen solche Gegner halt nicht erlauben darf. Das ist schlecht gelaufen. Ja, Niklas Wierling direkt am ersten Tag seine 500 Pfund geholt. Das ist eine sehr gute Ausbeute. Ich kenne den ja jetzt auch schon ein bisschen länger durch NWDV, lokale Turniere und so. Also, es hat mich jetzt nicht umgehauen. Der kann schon Dart spielen. Also, das hat, klar, von außen kennt man Niklas Wierling ist wahrscheinlich noch nicht unbedingt, aber wenn man da so intern ist, dann weiß man schon, dass der auf jeden Fall auch ein bisschen was drauf hat an Bord. Also, das war schon ein sehr guter Einstand an einem Freitag auf jeden Fall.
Bo Greaves als Turniersiegerin, ganz generell, wenn wir mal ein bisschen über sie sprechen, wie ist so ihr Erscheinungsbild dann da? Wir haben jetzt eben den Vergleich gezogen zwischen einem Biawecki und Owen Bates und wie reiht sich Bo Greaves da ein?
Ja, also sie sitzt halt meistens mit ihrer Schwester und einfach noch ein paar Spielern relativ ruhig am Tisch. Ist jetzt keine auffällige Person, die man so in der Halle direkt wahrnimmt. Da gibt es andere. Jetzt, ich habe mit ihr so noch nie Kontakt gehabt. Ich kann nicht sagen, ob sie sonst so im Gespräch relativ locker ist oder ob sie da offener wird, weil sie wirkt eigentlich wie eine ganz normale Person, die halt extrem gut Dart spielt. Ich meine, sie ist gerade über die Women's Series Challenge Tour und Development Tour für die WM qualifiziert. Also wenn sie das dieses Jahr annimmt, dann wird sie auch irgendwie da sein, denke ich mal. So kann ich nicht viel dazu sagen, aber sie wirkt eigentlich relativ entspannt. Also das wirkt auf jeden Fall tiefenentspannt den ganzen Tag. Scheint auf jeden Fall zu wissen, wie gut sie eigentlich auch ist. Und spielt ja einfach ihre Darts und macht ansonsten jetzt so nichts viel, was man einem irgendwie auffallen könnte. Also eigentlich eine sehr angenehme Erscheinung so insgesamt.
Ja, sie spielt vor allen Dingen sehr, sehr gute Darts. Das ist sicherlich das, was jetzt auch so ein bisschen hängen bleibt und was jedem deutlich werden sollte, der jetzt hier diese Turniere verfolgt hat. Wir gehen mal in den Samstag rein. Da gewinnt Owen Bates zum nächsten Turnier, also im zweiten Finaleinzug, diesmal gewonnen gegen Charlie Manby 5-2. Bo Greaves gewinnt das zweite Turnier ebenfalls mit 5-2 gegen James Beaton. Und wenn wir so ein bisschen aufrollen, es gibt ja wirklich einiges zu besprechen, vor allen Dingen auch ein unfassbarer Average. Hast du das mitbekommen? Also das ging ja auch in Social Media natürlich durch die PDC, aber auch durch viele andere Accounts dann relativ schnell auch fast viral.
Ich habe es tatsächlich erst abends beim Essen mitgekriegt. Also in der Halle gar nicht. Da ist man auch bei sich und da ist man auch bei sich am Tisch und dann ist man nicht auf X oder sowas und liest das mit, aber abends haben wir es dann gesehen und also 130 ist schon Best of Seven hin oder her. Also das ist schon eine Hausnummer. Das
von
ist,
Charlie Manby.
Genau, ja, von Charlie Manby.
130,7, Wahnsinn.
Genau. Was war das? Irgendwie 14, 11, 12, irgendwie sowas, die letzten drei. Unfassbar. Also wenn man das mal spielt und weiß, wie gut sich so eine 95 anfühlt, dann so eine 130 ist schon einmal drei Level drüber. Also das ist absolut unfassbar gut. Das ist eine Ansage. Ist das, jetzt musst du mir mal helfen, ist das der höchste aufgezeichnete Schnitt oder hatte De Sousa mal mehr?
Also es hatte auf jeden Fall Kyle Anderson damals die 134,84, ne?
Das war,
also die habe ich jetzt als erstes auf dem Zettel. Das war ja 2015 bei einer Players Championship.
Ja, genau.
Und das ist ja bis heute der ewige Rekord.
War der aufgezeichnet? Ich weiß es gar nicht. Also ist der offiziell vermerkt? Da bin ich nicht so genau informiert gerade.
Also das ist mein Stand. Das ist immer der, wenn den ich so auf dem Zettel habe, Rekord-Average bei einem offiziellen PDC-Turnier, 134,84 von Kyle Anderson 2015.
Ja.
Dementsprechend, das ist dann der absolute Höchstwert. Und er kam jetzt dem gefährlich nah. Also das ist ja dann wirklich, das ist ja dann ein Dart-Unterschied, ein, zwei Darts. Ne? Dann hast du bei diesen geringen Distanzen auch schon 134 statt 130 sogar noch da stehen. Man muss fairerweise auch dazu sagen, Kyle Anderson, das war First to Six. Ich glaube, es war damals ein 6-1, also 7 Lecks statt 4 Lecks Zeit für so ein Average.
Also ich hatte jetzt eine 127 von De Sousa von 2021 irgendwie noch drauf, aber das war, kann auch sein, dass das der höchste einfach in der Dart Connect Episode ist. Aber ist auch, auch eigentlich relativ wurscht, weil 130, das ist unfassbar. Also das kann man sich so am Board wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, weil einfach alles reingeht. Du wirfst eigentlich nicht daneben. Und das ist von außen, glaube ich, überhaupt nicht zu beschreiben. 130, das ist wirklich ein Dart, dann hast du 135, dann spielst du irgendwie 10 statt 11 Darts oder so. Da machst du auch nichts mehr gegen als Gegner. Da guckst du zu und hast Spaß. Also es ist schon... Das ist eine Ansage.
Und er hat es auch ganz generell bestätigt, also Charlie Manby mit einem Finaleinzug auch wirklich gut dabei. Generell, ja, da merkt man auch, dass da ein bisschen was im Tank ist. Er hat ja jetzt auch, glaube ich, war ja einer der Spieler, die sich auch qualifiziert hatten für das Winmore World Masters. Da war er ja, glaube ich, auch in der Vorrunde mit dabei. Also dementsprechend vielleicht oder sicherlich einer, von dem wir noch lesen und hören werden. 17 Jahre jung, Engländer. Also ja, da kommt einiges nach. Das wissen wir aber ohnehin schon. Und Bo Greaves ist eines der guten Beispiele. Ansonsten aus deutscher Sicht, Leon Weber und Jannis Bremermann mal wieder. Das waren die beiden besten Deutschen, beide im Achtelfinale gewesen bei Turnier 3 und dann ging es beim vierten Turnier für zwei Deutsche sogar ins Viertelfinale. Liam Mendel-Lawrence und Jannis Barkhausen und Liam ist gegen Greaves rausgegangen, Jannis Barkhausen im Decider gegen Moreno Blom. Also ja, in der Breite war das gar nicht mal so verkehrt, muss man sagen. Jetzt gerade auch, wo so Nico Springer einfach nicht mehr mitspielt und so, waren das trotzdem ein paar richtig gute Ergebnisse, vor allen Dingen von verschiedenen Spielern.
Ja, also wir hatten ja jetzt schon Niklas Wierling, wir können Dominik Grüllich zählen, wir können Jannis Bremermann zählen, Jannis Barkhausen, Leon Weber, Liam Mendel-Lawrence. So. Und dann sind wir nur bei denen, die die letzte 16 oder sowas gespielt haben. Da sind wir noch nicht bei letzte 32 oder bei letzte 64, wo wir dann ja auch über Preisgeld sprechen. In der Breite war das kein schlechtes Wochenende, weil da auch viele verschiedene sich auch ins Preisgeld gespielt haben, von denen man, oder die ich so vorher auch noch gar nicht kannte. Wir hatten jetzt schon ein komplett neues, oder zumindest zur Hälfte neues deutsches Einreisefeld. Also wir sind das vorher mal durchgegangen und wir kannten die Hälfte so vom Namen ja eigentlich noch nicht, die damit geflogen sind. Und da haben sich schon einige hervorgetan, die auch sehr, sehr gut auf der Development Tour mitspielen können.
Ja, du hast auch gut mitgespielt, vor allen Dingen bei Turnier Nummer 3 in die Runde der letzten 32 eingezogen, gegen Jano Bottenberg dann rausgegangen, aber damit kannst du auch zufrieden sein, oder? Also insgesamt, dann kommt jetzt noch eine zweite Runde, okay, und dann noch einmal letzte 64, also dreimal im Preisgeld gewesen, ne, richtig?
Ist richtig, ja.
Am Ende 350 Pfund eingespielt, Nummer 60 in der Gesamtrangliste, das ist ungefähr so das Niveau Angelo Balsamo kann man kennen aus den Niederlanden. Jared Becker kennt man sowieso, das ist 25 Pfund vor dir. William Bristow ist genau auf deinem Level, nee, 50 Pfund dahinter. Also durchaus passabel, oder?
Ja, also ich bin erstmal froh, dass ich mal ein Board gewonnen habe in Turnier 3. Da war das erste Spiel gegen Dominik Röllig ja das, wo es quasi darum ging, das Board auch aufzumachen. So, wenn man das holt, dann war das Board machbar, aber einen Dominik Röllig habe ich auch schon lange nicht mehr geschlagen und musst du erstmal knacken. Und das habe ich dann geschafft, dann das Board auch gewonnen. Dann eigentlich könnte ich jetzt das, was ich gegen Frauenfelder gesagt habe, gegen Bottenberg auch wiederholen. Das ist, im Nachhinein denkt man sich, ja, hättest du ja auch nochmal irgendwie gewinnen können. Aber ja, 350 Pfund stehen da, das ist eine deutliche Steigerung. Das sind ungefähr schon 40% von dem, was ich für die World Youth Championship brauche, so grob gerechnet. Das war auch das Ziel dieses, oder das ist das Ziel dieses Jahr, sich souverän in dieses Feld reinzuspielen. Da habe ich jetzt nach dem letzten Jahr keine größeren Ambitionen erstmal wieder das Level aufbauen. Das hat funktioniert, das ist ein so solider Saisonstart, keiner, wo man jetzt Luftsprünge macht, aber auf jeden Fall einer, auf den man aufbauen kann. Da waren Highlights dabei, da waren aber auch Sachen dabei, wo man noch genau weiß, da und da kann ich noch dran arbeiten, da ist Verbesserungspotenzial, da muss die Konstanz erhöht werden. Und wenn man jetzt dann aus der Analyse rausgeht und wieder ins Training einsteigt, dann ist das auf jeden Fall ein Wochenende, was man mit einem guten Gefühl verlassen hat und wo man sehr gut drauf aufbauen kann.
Dann reden wir noch über das letzte Turnier. Da war Jannis Barkhausen mal wieder der beste Deutsche. Der ist ins Viertelfinale eingezogen und war damit zweimal in Folge, also bei einem Viertelfinale, da stehen. Also ist richtig gutes Ergebnis. Gewonnen hat das Turnier der Niederländer Bradley Roos mit 5-2 gegen Oliver Pierce-Burgess. Und der Engländer, der unterlegene Finalist, ist jetzt so der Name, der mich fast am, oder nicht fast, das kann ich streichen, der mich am meisten überrascht hat von allen Finalisten an diesem Wochenende.
Der war wohl vorher erst ein einziges Mal überhaupt im Preisgeld, also in seiner gesamten Development-Karriere. Und das zweite Mal ist dann Finale. Das ist natürlich sehr angenehm für ihn. Damit kann er, denke ich, arbeiten. Insgesamt fand ich es ein überraschendes Finale. Also von beiden Protagonisten hatte ich das jetzt nicht unbedingt auf dem Plan für den Sonntag.
Damit würde ich sagen, runden wir den DevTour-Rückblick ab und gucken nochmal auf die Rangliste. Also ich hatte schon gesagt, Bo Greaves vorne und vor allen Dingen auch deutlich, 5.375 Pfund. Dahinter dann eine Lücke, 3.500 Pfund für Owen Bates, Sebastian Bierecki knapp dahinter, Bradley Roos, Charlie Manby. Das ist dann irgendwie auch klar, dass sich diejenigen, die natürlich hier tief ins Preisgeld gekommen sind, dann auch von Anfang an da vorne festsetzen. Ich denke, Cam Crabtree auf der 6 mit 2.150 Pfund sollte man auf jeden Fall hier in Erwägung ziehen, auch noch weiter im Laufe der Saison nach oben zu spielen. Das muss fast schon der Anspruch sein. Hast du sonst noch irgendwelche Namen, wo du sagst, Mensch, die haben mich positiv oder vielleicht auch negativ überrascht jetzt nach dem ersten Wochenende? Ansonsten sind das ja alles hier eher dann auch bekanntere Kollegen.
Ja, ich glaube, wenn man sich das Ranking anguckt, dann geht das auch in Ordnung. Also da ist jetzt nicht viel, wo man sagt, okay, der hat mich so negativ überrascht, der müsste eigentlich bei 2000 stehen und ist bei 200 oder auch andersrum. Ich fand generell, wenn man sich auch die Spiele und die Turnierergebnisse anguckt, das hat sich sehr gebündelt. Also es waren immer wieder dieselben Namen sehr, sehr weit. James Beaton, ein Halbfinale, ein Finale. Levi Frauenfelder, auch ein Halbfinale, ein Finale. Bo Greaves, zwei Titel. Bates, Titel und Finale. Charlie Manby, ein Finale und noch ein Viertelfinale oder so. Also es hat sich sehr gebündelt. Dann auch am Ende Jannis Barkhausen, zweimal Viertelfinale. Am ersten Tag hat Niklas Wierling, Jannis Bremermann mit drei tiefen Runs. Was wir bei den Deutschen eigentlich in der Breite hatten, dass viele ausgeglichen Geld geholt haben, fand ich insgesamt, waren die Turniere sehr auf einige Namen zugeschnitten, die immer wieder sehr, sehr weit gekommen sind. So, die kannte man dann eigentlich ab Viertelfinale schon, die da gespielt haben, alle bei den Turnieren dann.
Und ganz allgemein zum Thema Organisation und so, gab es da irgendwelche besonderen Vorkommnisse oder eigentlich alles souverän abgelaufen wie immer?
Ja, wir hatten drei Practice-Boards weniger, das hat uns ein bisschen überrascht, weil wir waren ja 350 Spieler und normalerweise haben wir in Milton Keynes, da waren wir ja jetzt immer noch so eine Vorhalle, wo man quasi reinkommt und dann gehst du in die Vorhalle und da sind eigentlich immer 7 Practice-Boards gewesen, jetzt waren nur noch 4 da. In der Halle selber sind dann nochmal 6 Practice-Boards und dann hat die 32 oder bei uns jetzt 36 Spielboards, 4 Spielboards nochmal für dann die Halbfinals und halt für Ausweichspiele, wenn halt die Boards zu langsam durchgehen. Das war so ein bisschen, wo wir uns Freitagmorgen gefragt haben, okay, doof, aber sonst alles problemlos, bis auf die Rückreise, da, die war interessant, aber da kann die PDC nichts für, die war lustig.
Stichwort Flugchaos oder wie?
Also wir sind ja nach Köln geflogen und Köln streikt ja, also sowohl am Sonntag wie auch am Montag, und wir waren irgendwie einer von den ganz wenigen Flügen, die noch überhaupt geflogen sind. Das wussten wir aber auch erst Sonntagnachmittag, und dann standen wir noch irgendwie eine Stunde im Stau und waren schon gar nicht mehr so sicher, ob wir überhaupt noch zum Flughafen kommen. Das wäre natürlich der Super-GAU gewesen, wenn der Flieger zwar fliegt trotz Streik, aber wir nicht pünktlich kommen, wir im Stau stehen. Dann sind wir aber tatsächlich in Köln gelandet. Kurz vor Abflug hat mir mein Zimmerpartner noch irgendwie gezeigt, Flug doch annulliert. Ich dachte schon, wir müssen jetzt alle wieder raus aus dem Flieger oder sowas. Also Gepäck kam dann auch in Köln wohl irgendwie erst ein paar Stunden später. Also da weiß ich aber nicht groß was von, weil ich ohne Koffer geflogen bin. Also die Rückreise war lustig, aber sonst turniermäßig, PDC wie immer einwandfrei, reibungslos, flüssig, 1A, wie es sein sollte.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus, und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören, und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Und damit würde ich sagen, wechseln wir jetzt das Thema. Bevor wir über die UK Open sprechen, müssen wir aber noch so ein bisschen das Wochenende abrunden. Es gab ja auch noch die Senioren-Weltmeisterschaft. Vielleicht nur ganz kurz der Blick dort im Finale. Graham Usher gegen Ross Montgomery. Gab auch ja die ein oder andere interessante, delikate Szene da auf der Bühne. Ross Montgomery hat es am Ende gewonnen, der Schotte. Und ja, über die bekannten Namen, die schon sehr früh ausgeschieden sind, so Simon Whitlock, Mervyn King, haben wir sogar schon in der Patreon-Folge gesprochen. Steve Beaton, für den ging es deutlich weiter, aber insgesamt, ja, guckst du auch solche Turniere? Ganz offen gefragt?
Ich schaue rein. Also, jetzt so Leute wie Whitlock oder Mervyn King, ich bin generell jemand, ich schaue mir eigentlich lieber so die älteren Namen an, wo noch wirklich Charakter auf der Bühne stehen, als jetzt immer nur die neue Garde und so das aktuelle Spiel. Mich begeistert denn Kim Huybrechts gegen Jelle Klaassen Game mehr als Wessel Neumann gegen Rhys Griffin oder sowas halt, ne? Also ich brauche so ältere Namen, von daher interessiert mich das schon. Bei Mervyn King sitze ich auch im Fanboot, also das brauche ich. Der hat ja auch gut gespielt, Derek Colston, der dann den schlägt, das war ja wirklich Proto-Level-Niveau, also da kann man ja überhaupt nichts gegen sagen. Whitlock, da noch was kommt, das stelle ich mir langsam in Frage, weil das ist wirklich einfach nicht gut. Das ist einfach nicht das Niveau, was er selber auch so von sich kennt. Aber ja, man schaut mal rein. Ich brauche aber jetzt nicht Paul Hogan gegen Richard Rowlands oder so.
Dann der Blick von Simon Whitlock nach Australien. Auch hier passt die Überleitung, würde ich sagen. Wir sprechen ganz kurz über die DPA Pro Tour Turniere 4, 5 und 6. Und Joe Comito, das kann man erstmal festhalten, behält die Führung in der Gesamtwertung. Ansonsten ein Turniersieg ging an Darren Penhall. Den kennen wir auch noch. Ein Engländer, der mittlerweile seit einigen Jahren in Australien lebt. Und dann haben wir Brody Klinge, der zwei Turniere gewonnen hat und sich da nach vorne spielt, für mich auch ein unbekannter Mann sogar. Also bin ich mal gespannt, ob sich da ein bisschen positiv was entwickelt. Ist zumindest einer, ja, der nicht ganz alten Garde, aber jetzt auch kein 19-jähriges Supertalent, um es mal so zu formulieren.
Hatte Darren Penhall nicht nach der WM seine Karriere mal beendet? Oder bin ich?
Ja, das war so. Ich glaube, er hatte doch gespielt, hat er nicht sogar sein Erstrundenspiel gewonnen und ist dann gegen Joe Cullen raus?
Hat er nicht gegen Ron Mollenkamp gewonnen?
dann gegen Kallen relativ krachend raus. Und nach dem Erstrundensieg hat er dann aber schon angekündigt, dass das jetzt hier der Abschluss seiner Laufbahn ist, wo ich dann aber auch schon dachte, okay, warum eigentlich? Wenn er jetzt da unten ein schönes Leben hat und vielleicht mal das ein oder andere Turnier halbwegs in der Ecke ist, ist natürlich immer schwierig in Australien, aber mal schauen, ob er da jetzt dabei bleibt und sich vielleicht dann doch nochmal da hier für die WM qualifiziert. Aber wird schwierig, Joe Comito führen.
Wo wir gerade bei Karriereende sind, hast du mitgekriegt, dass Ross Montgomery auch überlegt, aufzuhören jetzt?
Mhm, ja, ja, im Erfolg. Das ist, ne, ist immer am schönsten.
Ja, aber das ist auch so ein Ding. Ich meine, das kann der doch gar nicht. Der spielt seit 40 Jahren Darts. Warum jetzt so, ist doch kein Druck mehr da. Also verstehe ich nicht, warum man jetzt sagt, okay, jetzt spiele ich gar nicht mehr. Spiel doch einfach weiter, wenn du noch Bock hast. So, verstehe ich nicht.
Ja, ist auch immer so eine Definitionssache. Was heißt dann wirklich Karriereende? Also wenn er dann noch, keine Ahnung, irgendwelche kleineren Turniere spielt oder so, dann hat er die TV-Karriere vielleicht beendet und legt ja nicht sofort seine Darts weg. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass für einen Spieler wie Ross Montgomery es niemals noch besser wird, als jetzt hier wirklich ein TV-Turnier gewonnen zu haben, auch ein bisschen Preisgeld noch mitzunehmen im hohen Alter. Also von daher, vielleicht ist das so ein bisschen, steht das so ein bisschen dahinter.
Ja, das mag natürlich sein. Ich hätte echt gerne gewusst, was da auf der Bühne zwischen ihm und Graham Usher zwischendurch so gesprochen worden ist. Das war schon ein bisschen weird, aber ja, er muss es am Ende ja auch selber wissen. Es hat mich nur überrascht, weil das so völlig aus dem Nichts irgendwie kam. Ja, jetzt höre ich auch einfach auf. So, ja.
Sprechen wir auf jeden Fall jetzt über eine große Zahl aktiver Spieler. 160 an der Zahl spielen bei den UK Open mit. Und das soll die Überleitung sein zum nächsten Major-Turnier. Eigentlich ist es ja das erste Ranking-Major-Turnier über Jahre gewesen nach der WM. Das ist jetzt zum Glück anders, weil das Masters hochgestuft wurde zum WinMow World Masters Ranking-Major-Turnier. Und jetzt eben die UK Open stehen an. Dreitagesturnier, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich sage es gebetsmühlenartig, jedes Jahr aufs Neue. Es braucht mindestens einen vierten Tag, also das geht alles zu schnell. Wie geht's dir mit den UK Open und wie rankst du das vielleicht auch persönlich so? Als Darts-Freak muss das ja eigentlich ganz weit vorne stehen, oder?
Also der Freitag ist mit einer der besten Tage, die es so gibt. Also 8 Boards. Macht schon Spaß. Das Turnier an sich macht sehr viel Spaß. Wenn die Halle nicht so unfassbar leise immer wäre, das ist aber der Halle geschuldet, aber sonst das ist ein mega geiles Turnier. Das kommt bei mir dann auch wirklich direkt an, ich würde sagen, 4. Stelle WM, Matchplay, Grand Slam und dann kommt bei mir UK Open. Das macht schon sehr viel Spaß und vor allem der Freitag dann mit 8 Streams da und hin und her switchen, wer spielt wo. Wann sind die Deutschen wo? Wie geht das jetzt auch mit der Losung die nächsten Tage weiter? Aber ja, so ein vierter Tag, so 4 Runden am Tag sind schon schwierig. Mach doch einen Donnerstag daran, dann ist es doch sehr viel entspannter.
Ja, das Problem ist wirklich durch die Premier League, ne, die ja dann auch läuft Donnerstag und dann wird eh schon am Freitag gespielt. Aber wenn man natürlich am Donnerstag da irgendwie die ersten Runden absolvieren würde, dann würde man ja gegen die Premier League laufen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber vielleicht, wenn dann Wille ist, dann könnte man auch sagen, wir machen die Premier League mal an einem Mittwoch. Wäre sicherlich auch nicht fatal, wenn man es weit genug im Voraus genauso plant und dann eben die Zuschauer dann am Mittwoch da zur Premier League nach Exeter lässt. Also es wäre ja auch machbar eigentlich. Ne? Aber irgendwie braucht es mal noch eine Verbesserung, weil gerade dieser erste Tag, es ist Fluch und Segen zugleich für mich. Einerseits hast du recht, einer der geilsten Tage im Darts-Jahr, aber andererseits, dann gibt es da die große Überraschung auf Board 3 und dann hat man gar nicht mitbekommen, dass der Spieler, der überrascht hat, der eine richtig schöne Story kreiert hat, 60 Minuten später auf Board 7 schon wieder ausgeschieden ist. Also das finde ich so ein bisschen schade, dass Geschichten nicht so richtig atmen können.
Aber sind wir uns denn einig, dass grundsätzlich die eigentlich cooleren Nerd-Matches immer auf Bühne 2 laufen?
Board 1 jetzt auch in diesem Jahr, finde ich, wieder ein paar merkwürdige Partien dort angesetzt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, du hast es bestimmt besser drauf, wer jetzt alles genau auf welcher Bühne spielt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal Gaga gegen Ricky Evans. Das ist auf jeden Fall ein Bühne 1-Match. Das kann man ja das auf jeden Fall hinsetzen. So. Ja, aber ich habe jetzt nicht... Rusty ist, glaube ich, noch auf Bühne 1. Direkt als erstes, glaube ich.
Bo Greaves natürlich auch.
Stimmt, ne? gegen Stefan Belmont. Das ist eh so ein auch sehr spannendes Spiel für eine erste Runde.
Aber Aber zum Beispiel, was ich sehr, sehr random finde, ist schon der Anfang. Rusty Jake Rodriguez gegen Mike Gillett. Dann William Borland, Brett Clayton, Darren Beveridge, James Harrell. Boah, weiß ich nicht. Ich war sehr überrascht, dass Jelle Klaassen jetzt auf einmal Mainstage spielt, obwohl er jetzt nur gegen Lipscomb oder Dewsbury spielt. Also jetzt hier nicht irgendwie.
Ja, aber
also
Jelle Klaassen war im Finale.
Nyman oder so. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, ne, dass er jetzt zuletzt auf der Proto überzeugt hat. Aber ja, ein paar Knaller natürlich auch. Evans, Clemens und Scott Williams, Wessel Nyman in Runde 3, also ein sicheres Drittrundenspiel. Am Ende dann noch Raymond van Barneveld, der natürlich auch nicht auf irgendeinem Nebenboard versauern darf gegen entweder Rodriguez, Gillett, John Henderson oder Graham Usher. Auch der Name ist eben noch gefallen, also der Kreis schließt sich auch hier. Aber lass uns mal so ein bisschen allgemeiner draufblicken, bevor wir jetzt vielleicht uns noch so ein paar Begegnungen anschauen, gerade mit der deutschen Brille, das machen wir gleich, aber wenn wir so allgemein draufschauen, gibt es für dich irgendwie so den einen Spieler neben diesen total obvious Calls, die natürlich um den Titel mitspielen, aber gibt es so einen Spieler, für den die UK Open in diesem Jahr so richtig gemacht sein könnten, um hier einen überraschenden Major-Triumph zu holen? Wir kennen alle die Sieger der Vergangenheit.
Also, ich habe mich auf die Frage vorbereitet, wer denn am Ende gewinnt von dir. Auf die Frage habe ich nicht vorbereitet. Die Antwort kriegst du noch. Aber so kompletter Outsider.
Ja, was heißt komplett?
Ja,
klar. Also so, dass er zum Beispiel schon denkbar ist als Champion vielleicht.
Ja.
So Nathan Aspinall-mäßig vor einigen Jahren.
Ja, also wie ist das Draw von Nyman nach Scott Williams? Noch
das
gar nicht, ne? Das
gibt's
noch,
danach.
Genau.
Ja,
also,
klar.
Wenn
Sieger aus dem Spiel zum Beispiel könnte einen Run
Scott
machen.
Scott Williams, mal gucken, aber Wessel Nyman hat ein Niveau, das ist, wenn er an sein Top-Level kommt, ist auf einem Niveau mit den Gervin Prices und den Nathan Espinels und den Dave Chisnitz, okay, der spielt aktuell nicht so gut, aber okay, dieser Tour, den bei einer offenen Losung, ohne dass er sofort in der zweiten Runde gesetzt auf Michael van Gerwen oder Luke Humphries trifft, hat der die Chance, jeden aus diesem Feld irgendwie rauszunehmen. Und der ist für mich auf jeden Fall ein heißer Contender für so einen Outside-Tipp. Wen man vielleicht noch auf der Rechnung haben sollte, ist für mich Ross Smith. Der ist ja gerade auch nicht so im Rampenlicht. Das ist aber jemand, der, wenn der seine Doppel dann hat, für mich eigentlich immer ein Kandidat ist, weit zu kommen. Die würden mir jetzt so spontan einfallen.
Ich würde noch zwei Namen ergänzen, auch genauso aus der Range. Ein Spieler startet wie Ross Smith auch schon in Runde 4 erst, Ryan Joyce.
Ja.
Wenn die Doppel kommen und die Auslosung kommt, kann der sehr weit gehen. Und ein Spieler, der jetzt auch schon in der dritten Runde ran muss, Luke Woodhouse. Für mich auch ein Spieler, dem ich was zutraue.
Okay, Woodhouse ist wild. Also ich sehe warum, aber ich fühle es nicht.
Also jetzt nicht unbedingt für wirklich Finale oder so, aber irgendwie Woodhouse im Halbfinale wie letztes Jahr Ricky Evans wäre für mich jetzt nicht die größte Darts-Sensation des Jahres.
Aber es ist kalt, es ist sehr kalt und Woodhouse mit Kälte wird, glaube ich, schwierig. In Milton ist es immer kalt in Minot, bei der UK Open ist es immer kalt. Also gehe ich mal davon aus, dass es ja auch kalt ist.
Es ist entweder kalt oder sehr kalt in meinem.
Ja. Ne? Wenn es kalt ist, ist es quasi angenehm. Also Woodhouse ist wild. Ich hätte jetzt noch einen Danny Noppert reingeschmissen vielleicht in die Diskussion, ob der nochmal...
Ja.
Aber das sind auch schon wieder Namen.
Der ist natürlich 13 der Welt, schon so ein bisschen mehr
obvious. Aber können wir mal,
können
wir mal über Cameron Ritz reden?
Ich sag mal so, wenn er nur 75% dessen spielt, was er bei der WM gespielt hat, er hat jetzt für seine Verhältnisse ja wirklich guten Protostart hingelegt. Da war nämlich in Ansätzen das dabei, was er bei der WM gezeigt hat. Und dann würde ich sogar sagen, Callum Ritz ist vielleicht sogar einer, der vielleicht eher ein schwieriges Los braucht, um weit zu kommen, weil die Nebenbühne ihm vielleicht gar nicht so sehr hilft. Aber Callum Ritz jetzt gegen einen Top-16-Spieler?
Callum Ritz.
Für mich fast eine komplett offene Nummer.
Callum Ritz spielt in seinem ersten Spiel gegen Alan Suter. Das ist eigentlich ein Draw, wo du dich, was
das
genau dem aber auch entgegenkommt, weil das ein Gegner ist, der auch gut da auch mitspielen kann, den er auch kennt, den er nicht unterschätzen wird. Also, wenn der sein WM und Proto-Level, was er jetzt teilweise zeigt, da hinkriegt und dann vielleicht auch eine Losung kriegt, die ihm entgegenkommen könnte. Also Kellen Ritz sehe ich jetzt in einem direkten Duell gegen den Shizzy auf jeden Fall aktuell weit vorne. Auch gegen den Nathan Espinel. Mhm. Also da sind schon Möglichkeiten da.
Wie sieht's mit den Deutschen aus? Wir haben zwei Deutsche, die schon sicher in der vierten Runde stehen. Martin Schindler und Ricardo Pietrezco. Ansonsten Gabriel Clemens gegen Ricky Evans. Florian Hempel bekommt es zu tun mit Jermaine Vatimena. Das sind wirklich richtig dicke Bretter da in der dritten Runde. Aber wenn wir uns diesem Viererpack mal nähern, also klar, hängt viel von der Auslosung ab, aber ich wäre schon fast überrascht, wenn wir alle vier in Runde vier sehen.
Also erstmal finde ich es wild, dass Hempel gegen Vatimena auf Bühne 2 ist und Beveridge gegen Harrell auf Bühne 1. Das ist schon mal wild. Aber ja, gehe ich mit. Wir werden nicht, also die kommen, was heißt, die kommen nicht alle durch. Das wäre ja schön, wenn sie alle durchkommen würden. Das wäre ja angenehm. Aber Ricky Evans und Vatimena, das ist halt auch echt nicht so easy getroffen worden, ne, von der Losung. Vor allem Jermaine ist ja immer noch auf dem Hoch. Vielleicht nicht mehr ganz so hoch, wie er es mal war zu Ende letzten Jahres, aber das sind schon Aufgaben, die musst du erstmal knacken. Aber beide, jetzt Gaga letztens auf der Pro zu gutes Ergebnis, Flo Hempel war auch schon im Viertelfinale. Also Angst haben brauchen die jetzt nicht.
Ja, vielleicht natürlich auch ein Turnier, was zur richtigen Zeit kommt für einen Gabriel Clemens, der auch einfach bei genau dieser Art von Turnieren große Ergebnisse braucht. Und als Spieler von jenseits der Top 32 ist das natürlich genau das richtige Turnier. Da kannst du dann auch mal ein paar Runden gewinnen, ohne den ganz großen Namen rauszunehmen. Ich sehe es irgendwie gerade nicht so richtig kommen.
Mhm.
Und das gilt auch für einen Martin Schindler gerade irgendwie.
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass er auf dem Hoch ist, wo er schon mal war und wo er auch schon in die UK Open gegangen ist. Stichwort Viertelfinale, was er auch schon gespielt hat. Ne? Also dementsprechend eigentlich ja auch ein Turnier, wo für ihn viel drin sein sollte, aber ich fühle es nicht so richtig bei ihm gerade.
Ich finde, Martin Schindlers Wurf hat sich verändert. Nicht komplett deutlich, aber wenn du dir das mal anguckst, wo er den Dart ja auf den Stirnpunkt setzt, übers Auge, das ist eine Änderung. Das ist nicht mehr so dynamisch, finde ich. Da ist mehr Wartezeit, der Arm ist langsamer. Das ist mir jetzt so schon länger aufgefallen und ich gehe das mit. Ich habe jetzt bei Martin gerade nicht das Gefühl, dass er auf dem Level ist wie Mitte letzten Jahres, wo er die European Tours gewonnen hat und wo du ja auch zu Recht auch zum Matchplay dann gesagt hast oder andere gesagt haben, dass Martin Schindler in einem Matchplay-Halbfinale oder sowas jetzt keine mega Überraschung wäre. Da ist er, glaube ich, gerade nicht.
Ne, jetzt wäre es eine größere Überraschung und das sollte eigentlich nicht so sein, weil die UK Open, da müsste es ja gerade bei solchen Spielern am wenigsten überraschen. Aber gerade ist irgendwie, weiß ich nicht, stehen die Zeichen nicht so richtig auf Angriff, habe ich das Gefühl. Aber lassen wir uns gerne eines Besseren belehren. Ich würde sagen, damit gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter runter hier im Draw und schauen auf die zwei Deutschen, die in der zweiten Runde einsteigen. Das sind Lukas Wenig und Tim Wolters. Fangen wir an mit Lukas Wenig. Schwierige Phase, die auch schon ein bisschen länger geht. Zuletzt ein paar Zeichen der Besserung. Kam ja auch der Quali für München sehr nahe, was die European Tour betrifft. Jetzt Runde 2 gegen Rowley oder gegen Karel Sedlacek. Ich würde sagen, was die Form betrifft, Sedlacek, das könnte schon eine richtig harte Nummer werden. Und danach würde es dann weitergehen im Falle eines Sieges gegen Kim Halbrechts. Also ja, hohe Hürden für Lukas Wenig.
Ja, Quali für München ist so ein Ding, ne? also bei den vier sehe ich Sedlacek vorne. So insgesamt. Der macht für mich den besten Eindruck. Bei Kim Halbrechts weißt du auch nicht, ob da 82 oder 98 kommt. Ich würde es Luja wünschen, weil das ist wirklich ein unfassbar angenehmer, netter Typ und der ist auch ein unfassbar guter Dartspieler, aber es ist jetzt, wie du schon sagst, länger nicht mehr so rausgekommen, wie er es eigentlich kann. Und wenn er das gegen Sedlacek spielen muss, dann ist es auf jeden Fall eine Aufgabe. Wenn er den aber raus hat und dann auch die Confidence daraus mitnehmen kann, wer weiß.
Tim Wolters wird spielen gegen Danny Lorby und im Falle eines Sieges gegen den US-Amerikaner würde es weiter gegen Daryl Pilgrim, Jitse van der Waal oder Chris Hartray. Also ich würde jetzt einfach mal Pilgrim tippen, aber schon Lorby wird schwierig. Also ich glaube, wenn er das gewinnt, wäre schon über Paar, um so zu formulieren. Ich würde eher sagen 60-40 Lorby.
Insgesamt ein unangenehmes Ding, also auch van der Waal und Pilgrim. Vor allem Pilgrim, der spielt auch jetzt einen guten Saisonstart. sagen wir mal so, da ist Tim jetzt nicht der Favorit in dem Bracket, da durchzukommen. Das wäre schon eine Überraschung, wenn er da am Ende in der Runde 4 auftauchen würde.
Aber gute Erinnerung natürlich ans Debüt letztes Jahr gegen Johnny Clayton. Da hätte er es fast dann sogar in besagte Runde 4 geschafft. Das war ein Megalauf von ihm. Aus der ersten Runde kommt. Aus der ersten Runde, das ist das Stichwort für die 6 anderen Deutschen, die alle eben in der Runde der letzten 160 beginnen werden. Nico Springer fängt an gegen Cor Dekker und ich bin auch so optimistisch, dass das wirklich nur der Anfang ist, weil das ist ein gutes Draw und er ist generell auch in einer vor allen Dingen fantastischen Scoring-Form aktuell. Wenn die Doppel halbwegs stimmen, dann kann es gegen Dekker und dann kann es auch gegen Patrick Kreratz in der zweiten Runde nur weitergehen und eigentlich dann sogar auch gegen Dylan Slevin in Runde 3. In der Theorie, Joshua, eine sehr gute Auslosung für einen, der in der ersten Runde anfängt.
Also ich habe hier auf meinem Zettel einen R4 stehen. Der steht für mich für Runde 4. So, Nico ist da vom Niveau her der beste Dartspieler. Wenn der die Keilschnäuzigkeit hat und seinen Doppel in den Griff kriegt oder in dem Tag dann im Griff hat, dann ist er der beste Dartspieler und geht er auch durch.
Was hast du auf dem Zettel stehen bei Kai Gotthardt? Runde 1 gegen Tommy Lischmann, Runde 2 würde gehen gegen Michele Turetta, den Italiener, Runde 3 gegen Stephen Burton.
Da habe ich ein R1-R4 stehen, entweder direkt raus oder ganz durch. Lischmann ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Also der kann schon zocken.
Aber so insgesamt ist es wirklich auch eine Losung, die so zum Träumen anregt. Und es fällt irgendwie auf, dass die Lose von einem Springer und Gotthardt in Runde 3 wirklich deutlich besser sind. Zum Beispiel deutlich besser als von Gaga und Flo Hempel.
Ja, auch besser als zum Beispiel das von Max Schawinski. Da steht nämlich in Runde 3 Jeffrey de Graaf unter anderem. Aber ja, du hast absolut recht. Also einen Stephen Burton nimmt, glaube ich, den Kai Gotthardt dann gerne an in der dritten Runde. Und der wird ja in dieses Bracket auch reingehen und sich schon denken, dass er da auch durchkommt. Das wird schon der Anspruch von einem Kai, denke ich, sein.
Maximilian Schawinski, du sprichst es an, Runde 3 gegen Jeffrey de Graaf. Das wäre allerdings schon wirklich ein großer Ritt, wenn er bis dahin kommt, weil das fängt schon richtig knackig an gegen Mike Köfenhofen. Da spricht einfach die Erfahrung für den Niederländer, das muss man ganz klar sagen, in diesem Erstrundenduell. Runde 2 würde warten Adam Hunt und Runde 3 dann eben der Schwede. Da ist natürlich die Möglichkeit, dass de Graaf jetzt auch dadurch bedingt, dass er ja... ist er schon Vater, das weiß ich nicht, aber er hat ja deswegen jetzt was ausgelassen, hat ja die Pro Tour nicht gespielt, dass er vielleicht so ein bisschen rusty unterwegs ist, aber bis dahin muss er erstmal kommen, ja. Also das ist ein dickes Brett für Max.
Es ist das härteste Draw mit Flo Hempel, was die Deutschen so abgekriegt haben, das sind 3 gestandene Pro Tour Spieler, alle 3 haben Erfahrung, auch auf Bühnen, auch noch auf größeren Bühnen als auf einer Nebenbühne. Das ist ein Erfahrungsturnier. Und wenn er da durchkommt, dann ist es eine Mega-Erfahrung. Dann hat er es geschafft bei dem Turnier. Dann ist auch noch mehr drin. Aber das ist wirklich ein Weg in Runde 4, den hätte er sich, glaube ich, kaum schwerer malen können mit den Kategorien an Spielern, die da mitspielen. Das ist schon tricky.
Wie sieht deine Prognose aus bei Dominik Grüllich? Wird spielen gegen Danny Jansen. Danach Runde 2 würde warten Scott Baker oder mutmaßlich eher an Andreas Harrison. Und in Runde 3 Nick Kenny. Was sagst du zu diesem Draw? Dominik Grüllich, der ja auch schon zum zweiten Mal jetzt in Main hätte dabei sein müsste. Richtig. Ne? War ja letztes Mal über die Dev-Tour dabei.
Ja, hat letztes Jahr mitgespielt. Hat da, glaube ich, in der Erstrunde dann knapp verloren, 4-6. Ich kenne jetzt den Gegner nicht mehr, war, glaube ich, ein Rileys Qualifier. Gegen Danny Jansen hat er ja jetzt Sonntag schon gespielt bei der Dev-Tour, da hat er verloren. Ich gehe davon aus, dass es andersrum ausgeht jetzt nächstes Wochenende. Auch gegen den Harrison sieht auch nicht so schlecht aus. Nick Kenny ist halt gerade in Topform. Also spätestens gegen Nick Kenny wäre er dann Outsider. Das heißt nicht, dass es dann nicht funktionieren kann. Aber das wäre dann schon eine Runde, wo es dann wahrscheinlich auch 65, 35 oder 70, 30 Richtung Kenny gehen würde. Gegen Jansen und auch gegen Harrison sehe ich aber durchaus die Möglichkeit, zumindest mal bis Runde 3 dann auch zu kommen.
Dann Max Hopp, der vorletzte Deutsche im Bunde. Er wird spielen gegen Sean Fox, danach gegen Justin Hood im Falle eines Sieges. Und Runde 3 entweder gegen Beveridge oder Hurrell, die beiden, die vorher auf der Mainstage das Zweitrundenspiel bestreiten. man kann sich nicht beschweren. Gilt auch hier für Max Hopp, der eben als neuer Tourcard-Holder, als zurückgekehrter Spieler in Runde 1 anfangen muss.
Ja, Max kann sich nicht beschweren, aber Justin Hood wird sich auch nicht beschweren. So ehrlich müssen wir leider sein.
Eigentlich gar keiner in dieser Sektion, oder?
Ich glaube, wenn sich Sean Fox einen Tourcard-Holder hätte aussuchen müssen, wäre das, glaube ich, okay gewesen für ihn. So hart es jetzt gerade klingt, aber wie gut ist Max Hopp gerade? Das ist die Frage. Wenn der Max Hopp kommt, der er sein kann, dann ist er da der beste Dartspieler. Aber an dem Bracket ist für alle was drin. Da wird jetzt keiner denken, das ist aber doof. So.
Der letzte Deutsche im Bunde, dann ein Debütant, Leon Weber, gegen Alexander Merckx in Runde 1. Alexander Merckx, der die Tourkarte ganz knapp verpasst hat. Leon Weber, ja, klingt 50-50, finde ich. Muss auch da irgendwie so die Doppel in den Griff bekommen, gut in die Partie finden, dann kann das klappen. Aber Alexander Merckx auch irgendwie jemand, der kann einen auch mal ein paar Minuten überrollen. Also das kann auch böse enden, direkt in Runde 1, aber muss nicht. Und danach muss es erst recht nicht enden. Runde 2, Christopher Wickenden oder Nathan Gervin, das finde ich klingt sehr machbar. Runde 3, Matt Campbell. Auch Matt Campbell, irgendwie so ein Spieler, im Normalfall schlägt dann Leon Weber, aber Matt Campbell, der hat auch schon alles gezeigt in seiner PDC-Laufbahn, in beide Richtungen.
Kannst du Matt Campbell greifen?
Nein, eben so überhaupt gar nicht. Genau. Das liegt ja auch daran, dass er wirklich, er ist ja auch schon verantwortlich für 55er-Averages und so. Ne? Also deswegen, Matt Campbell, ein ganz komischer Spieler.
Ja, also gegen Merckx, ich sehe es tatsächlich gar nicht so knapp. Ich sehe Leon da schon ziemlich deutlich vorne eigentlich. Es mag auch nur ein Bauchgefühl sein. Aber ich glaube, da kommt er durch und dann kommt er auch Runde 2, ist er dann sogar Favorit, egal wer von den beiden dann da kommt, Wickenden oder Gervin. Und dann mal gucken, welcher Campbell kommt.
Damit haben wir alle Deutschen durch. Noch ein Blick, also Rusty hatten wir ja schon angesprochen, er wird den Tag generell eröffnen auf der Mainstage. Menzo Suljovic als weiterer Österreicher ist in Runde 3 schon drin und da könnte es eine interessante Partie geben, nämlich mit Pero Ljubic, der Kroate, aber der ja auch in Österreich lebt. Das wäre eine coole Begegnung, aber Ljubic müsste dafür gegen Jim Long und gegen Nathan Rafferty weiterkommen, sehe ich nicht so richtig. Ja, und ansonsten, das Highlight haben wir eigentlich auch schon besprochen mit Scott Williams, Wessel Nyman, wo Nyman schon Favorit ist, aber bei Scott Williams würde ich immer diesen Bühnenfaktor noch mit reinnehmen. Ne? Das kann dann auch zugunsten von Williams ausgehen. Und ansonsten, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich dich tatsächlich fragen, wer gewinnt das Ding?
Nee, ich bin durch. Ich habe es mir vorhin überlegt und ich sage Gervin Price. Der ist in der Form, das ist ein Turniermodus, der ihm liegt. Der hat gerade richtig Bock auf Dart spielen und der weiß auch, dass er sie gerade auch wieder alle knacken kann. Er hat jetzt gegen Littler gewonnen, er hat das Turnier jetzt gewonnen in Dublin. Ich sag Price.
Sehr guter Call, den hatte ich auch ganz weit oben bei mir auf dem Zettel. Wenn ich jetzt langweilig bin, dann würde ich eben einen der ganz obvious Looks nehmen, aber das wäre wirklich langweilig, deswegen. Ich lacht gerade einfach mal einen Chris Doby an.
Okay.
Auch gute Form, auch ein Premier League-Spieler und ich nehme den jetzt einfach, weil ich sehe in der zweiten Reihe gerade nicht so richtig viele Spieler, die auch eine gute Form haben, die mal so richtig dran sein müssten. Und ich sage Damon Hatter halt nur nicht, weil Micha ihn genannt hat. Das wäre auch ein bisschen langweilig, weil Damon Hatter für mich der prädestinierte Spieler, der eigentlich mal dran wäre und dafür sind die UK Open dann eigentlich bestens parat.
Ja, der wäre auf jeden Fall dran. Ich hätte jetzt nicht ausgeschlossen, dass Vandenberg verteidigt. Irgendwas in mir drin gibt mir gerade was bei ihm. Der hat wieder so eine gewisse Aura aufgebaut die letzten Wochen, finde ich. Ist jetzt nicht Favorit, aber es wird mich jetzt auch nicht umhauen. Also am Ende gewinnt sowieso wieder Andrew Gilding, das ist ja auch obvious, aber sonst?
Aspinall, Noppert, Gilding haben das Turnier alle schon gewonnen. Wahnsinn. Gut, ich würde sagen, bevor wir die Folge beenden, ganz kurzer Vorausblick noch auf die Konkurrenzveranstaltung zu den UK Open in Kalka. Next Gen 3 und 4, wirst du mit von der Partie sein?
Ja, ich bin da. Wenn du kommentierst, sehen wir uns ja. Keine Ahnung, ob du kommentierst.
Ja, dann sehen wir uns.
Ja, Attacke. Ich habe noch nie Masterout gespielt. Das wird lustig. Ich freue mich auf die 2 Minuten warten bei jeder Aufnahme, bis ich weiß, was ich machen muss. Aber sonst wird's spannend.
Also Masterout wird wirklich spannend und speziell. Ich bin sehr gespannt drauf, weil ich muss mich, glaube ich, man muss sich einfach auch nicht nur als Spieler, sondern auch als Schreiber. Man muss sich als Offizieller, auch als Kommentator ein bisschen mehr konzentrieren. Also weil plötzlich, dann ergeben sich ja ganz neue Optionen, um Lecks zu beenden, wo man sich denkt, hä, warum spielt er jetzt bei 39 keine 7 mit dem letzten Dart, um Doppel 16 Rest zu haben? Nein, er kann ja auch einfach der Spieler auf die Triple 13.
Ja, aber freust du dich schon darauf, den ersten Neuner auf Triple 7 zu kommentieren?
Für 9 Data ist das Turnier ja eigentlich wirklich ein bisschen prädestinierter, oder?
In der Theorie ja. Ich habe es wirklich noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch echt gespannt auf Schreiber, auf wie lange dauert's, wer kommt wie klar, wie oft brauchen wir einen Offiziellen, um irgendwas zu klären mit Rechenwegen und so weiter und so fort. Ich bin extrem gespannt. Ich habe das auch im EDAT. Ich habe ja generell eigentlich noch nie EDAT gespielt, aber wenn, dann habe ich das auch noch nicht gespielt. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt.
Wildwest-Stimmung in Kalka im schnellen Brüter. Also, das wird richtig heiß, wird richtig gut und dementsprechend lohnt es sich da auf mehreren Screens, eben nicht nur die UK Open, sondern auch dann den Stream der PDC Europe einzuschalten, auf YouTube natürlich zu finden, auf dem YouTube-Kanal der PDC Europe und auch von Sport1, aber auch bei sport1.de. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich danke dir fürs Dabeisein, fürs Einspringen hier. Hat viel Spaß gemacht, vor allem die ganzen Eindrücke aus England zu teilen, aber auch auf die UK Open vorauszuschauen und ja auf Wild West in Kalka, wo alles ganz verrückt wird.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. War jetzt so als Gast auch mein erstes Mal seit längerer Zeit. Und ja, hat mir auf jeden Fall Freude gemacht.
Sagt Joshua Herrmann, der Gast in dieser Folge am 24. Februar 2025. Nächste Woche gibt es dann für alle im normalen Feed die Analyse der UK Open, der Blick auf Next-Gen-Turnier 3 und 4, auf das wilde Master-Out-Wochenende, also ein Turnier ist ja Master-Out. Und es gibt aber natürlich noch die Info, zusätzliche Patreon-Folge auch diese Woche, Donnerstagabend, Freitag früh nehmen wir auf, nach Premier League Spieltag Nummer 4. Und da du jetzt nicht der größte Premier League-Fan bist, trotzdem kannst du mir jetzt hier nicht rausgehen und einen Namen nennen, wer das Ding gewinnt. Weißt du überhaupt, wer spielt, oder muss ich dich da eben kurz abholen?
Hol mich mal kurz ab.
Okay, also, Nacht Nummer 4 in Exeter, immer klassisch Exeter, weil nicht weit weg von Minehead. Michael van Gerven gegen Rob Cross, Gervin Price gegen Luke Humphreys, obere Hälfte, untere Hälfte, Chris Dobie, Nathan Aspinall und Bunting gegen Littler.
Bunting nach 4 Nächten mit 0 Punkte, Finale... Ja, Price gegen Littler und dann zieht Littler durch und dann gewinnt Price UK Open.
Okay, gut. Damit haben wir das alles predicted und wir danken fürs Zuhören. Gehabt euch wohl und hört weiter rein, wenn hier neue Folgen erscheinen und so auch bei Patreon. Macht's gut. Ciao, ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.